D-Radio Wissen. 100.
Und dann war da diese Grenze, an der scharf geschossen wurde, die quer durch ein Land ging, den Osten vom Westen trennte, quer durch eine Stadt sogar als Mauer. Ab 1961 stand sie da, stand dazwischen, zwischen DDR-Bürgern und BRD-Bürgern, zwischen ehemaligen Nachbarn, zwischen Familien und zwischen Liebespaaren. Hanna Enner erzählt die Geschichte einer Ost-West-Liebe, die Geschichte von Silvia und Werner, zwischen denen eine Mauer stand.
Ich glaube, als ich 15 war oder so ungefähr, habe ich mir meinen Atlas geschnappt und habe versucht, mit der Maßstabstabelle zwei Routen einzuzeichnen. Wie schwimme ich nach Lübeck?
1965 sitzt Silvia auf dem Dachboden im sächsischen Bernsdorf und bückt sich über ihren Schulatlas. Hier ist die Mauer, hier geht's nicht weiter. Und wenn ich jetzt übers Wasser in die BRD schwimme? Über die Ostsee? Würde ich das schaffen? Aber irgendwann lässt Silvia das Lineal enttäuscht fallen.
Weil es irgendwo doch bei mir angekommen ist, dass auch die Küste bewacht ist, dass wer abhauen wollte, der kam auch nicht übers Wasser.
Silvia ist eine Freundin von meinen Eltern und ich kann mich erinnern, dass wir vor fast 10 Jahren alle zusammen in unserem Wohnzimmer saßen und gequatscht haben. Und Silvia hat irgendwas von Mauer und Gefängnis erzählt, aber ich habe nie ihre ganze Geschichte gehört. Deswegen setze ich mich ins Auto und fahre zu Silvia nach Bernsdorf in Sachsen. Denn da hat alles angefangen.
Also hier in Bernsdorf bin ich groß geworden. Ja, in einer wohlbehüteten Kindheit, muss ich sagen. Wir hatten hier unser Haus und unser Grundstück. Mit Oma und Opa und ich habe das als Kind auch genossen.
Erst als Silvia älter wird, merkt sie, da gibt's eine Mauer und da gibt's noch eine andere Seite.
Und diese andere Seite begann, als ich 13, 14 war. Ich habe angefangen, Radio zu hören. Radio Luxemburg. Und Westsender zu hören war verboten. Aber ich habe an diese Moderatoren bei Radio Luxemburg, die mit so einer lockeren, frischen Stimme gesprochen haben und an die tolle Musik.
So, jetzt müssen wir mal das Mikrofon ganz aufziehen, dann können wir noch neue Hitparadenmusik übertragen. Achtung!
Das war irgendwo ein ganzes Stück Lebensinhalt von mir. Und irgendwo ist diese Sehnsucht nach dem Westen immer stärker geworden.
Aber Silvias Realität, die spielt sich in den Grenzen der DDR ab. Genauer gesagt in Sachsen. Als sie 20 wird, bekommt sie mit ihrem Freund eine Tochter, aber die Beziehung hält nicht lange. Sie studiert Energieversorgung in Zittau und fährt manchmal am Wochenende zu ihren Eltern nach Bernsdorf. Auch an Pfingsten 1973.
Wochenende und Feiertage, also hübsch gemacht, zum Tanzen gegangen, in unseren schönen grünen Wald. Und irgendwo saß da einer und der guckte immer. Und ja, das war dann Werner. Und das war irgendwie der Anfang. So vom Fleck weg, so die große Liebe.
Werner ist aus West-Berlin zu Besuch, um seine Familie in Bernsdorf zu besuchen.
Es war 1973, wir durften wieder als West-Berliner an die DDR, in die Deutsche Dramatische Republik, einreisen. Und ja, dann wohnten wir eben da bei meinem Cousin und der meinte, wir könnten noch abends mal in den Grünen Wald gehen, wobei der Grüne Wald eben eine Kneipe ist. Ne?
Also wir haben uns für den nächsten Tag verabredet. Und ich musste gleich natürlich sagen, dass ich nicht alleine komme, denn schließlich hatte ich zu der Zeit schon meine 2-jährige Tochter. Und wir waren gondeln, wir waren Kahnfahren. Es war herrlich, dann sind wir spazieren gegangen und mit Werner seiner Ente, diese herrlich rote Ente, die er damals hatte, hat er uns dann hier nach Hause gebracht.
Doch als sie mit der roten Ente auf den Eichenweg einbiegen und vor dem Haus von Silvias Eltern halten, ist erstmal Schluss mit Romantik.
Weil meine Mutter und mein Vater mir klipp und klar gesagt haben, dass ich mit dem Westauto hier nicht auf dem Eichenweg langfahren kann und für die weitere Verabredung natürlich auch kein Zutritt auf das Grundstück besteht.
Ein Wessi-Lover, das geht gar nicht klar für die Eltern von Silvia. Gibt nur Probleme. Von da an müssen sich Silvia und Werner heimlich verabreden und treffen sich ab und zu im Wald hinterm Haus. Als Silvia einen Praktikumsplatz beim VEB Wärmeanlagenbau in Ost-Berlin bekommt und mit ihrer Tochter nach Prenzlauer Berg zieht, ist sie Werner aus West-Berlin noch ein Stückchen näher. auch wenn die beiden im Alltag durch Stacheldraht und eine hässliche graue Betonmauer getrennt sind.
Ich war wahnsinnig verliebt. Unsere Beziehung wurde ja viel intensiver. Es war ja fast jedes Wochenende so, dass ich Samstag früh den Wohnungsschlüssel unter die Fußmatte gelegt habe, damit Werner in die Wohnung kann. Denn er ist üblicherweise gekommen, früh morgens um 6 hat der Grenzübergang aufgemacht und schnurstracks zu mir um die Zeit. Und ja, so hat er mich meistens geweckt.
Na, ich bin jeden Samstag zur Bornholmer Straße, wie gesagt, zu den üblichen Ladenöffnungszeiten. 6 Uhr machten die auf. Und dann stand ich da, ne, und hatte dann ja immer die neueste Fernsehzeitschrift dabei, unter den Klamotten.
Und Nutella?
Nutella und alles, was so gebraucht wurde aus dem Westen. Ja, und dann habe ich dann immer Brötchen schon geholt bei dem Bäcker da in der Bornholmer Straße. Ne?
Ja.
Ja, und dann bin ich da zu ihr marschiert. Ne? Aber es war eben eine Regelmäßigkeit.
Es war ja so der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns die Frage gestellt haben, wie geht's denn weiter? Einfach so bloß eine Wochenendbeziehung auf Dauer geht einfach nicht. Geht nicht zwischen Ost und West, funktioniert nicht. Wir haben keine Zukunft. Und auf der anderen Seite war diese überaus starke Sehnsucht zu Werner. Und ich kann es nicht leugnen, natürlich auch in den Westen. Und das Thema Flucht wurde plötzlich ganz konkret.
An einem Wochenende, als Werner mal wieder zu Besuch bei Silvia in Ost-Berlin ist, platzt es aus ihr heraus.
Völlig unkonventionell habe ich ihn Tatsache gefragt, ob er mich heiratet, wenn ich nach dem Westen komme. Oder umgekehrt, wenn ich nach dem Westen komme, ob wir dann heiraten, so ungefähr.
Und was hat er gesagt?
Er hat mich in den Arm genommen, er hat sich gefreut. Aber die Freude war jetzt ein ganz großes Problem.
Abhauen, rübermachen. Aber wie? Silvia schnappt irgendwo auf, dass die Flucht über Bulgarien leichter sei. Per Touristenreise ans Schwarze Meer, dann über die Berge nach Griechenland und von dort in die Bundesrepublik.
Und eines Tages stand Werner da und sagte, das machst du nicht. Das ist zu gefährlich. Ich mach das selber. Und ich habe gedacht, ich höre nicht richtig, weil ich mir das überhaupt gar nicht vorstellen konnte. Wie soll das gehen? Und daraufhin hat er mir diese Überlegung präsentiert.
Ich habe den Plan auf der ehemaligen B5 von Berlin nach Lauenburg, Silvia unterwegs mit ihrer Tochter irgendwo nachts aufzunehmen und im Kofferraum eines Autos nach dem Westen zu schmuggeln.
Werner weiht nur seinen engsten Freund ein und fährt mit ihm die Strecke mehrmals ab. In Berlin-Reinickendorf kauft er für 300 D-Mark einen Opel Kadett mit großem Kofferraum.
Na, hinter der Rücksitzbank zum Kofferraum, da war so ein Stabilisierungskreuz drin. Und das habe ich rausgesägt, damit man von Innenraum gleich weiter in den Kofferraum kriechen konnte und dass man die Rücklehne wieder ranlegen konnte. Sind da noch ein paar Decken reingelegt und Kissen und das war's.
Ich hatte einerseits Angst, aber ich hatte andererseits auch eine ganz starke Motivation, das zu machen. Und ich habe daran geglaubt, ganz stark geglaubt, dass das richtig was wird.
Am 7. März 1974 nimmt Silvia ihre Tochter kurz nach Mitternacht auf den Arm, schließt zum letzten Mal die Tür ihrer Wohnung in der Wisbier Straße ab und steigt am Ostbahnhof in den Zug nach Schwerin.
Wir hatten einen Zeitplan, der beinhaltete, dass ich mit Kind und ein paar persönlichen Sachen mich in die Bahn setze und südlich von Ludwigslust in den Ort Grabow fahre, sodass wir uns an diesem bestimmten festgelegten Kilometerstein da treffen könnten. Und wir haben uns in dem kleinen Waldstück dann versteckt und darauf gewartet, dass irgendwann halt Werner mit dem Auto hält.
Ja, ich habe die Stelle erreicht, bin rechts ausgestiegen, die Tür stand offen, habe mich kurz bemerkbar gemacht und stand da so, als wenn ich pinkeln müsste.
Und Werner ist dann gekommen, hat kurz leise gepfiffen und wir sind sofort in das Auto rein, nach hinten in den Kofferraum gekrochen und losgefahren.
Mit Silvia und ihrer Tochter Patricia im Kofferraum fährt Werner auf der Landstraße B5 zum Grenzübergang Horst-Lauenburg. Von hier aus sind es etwa 50 Kilometer bis Hamburg.
Patricia hat geschlafen. Ich war hellwach. Weil wir haben uns ja verständigt auch. Werner hatte ja schon gesagt, Vorkontrolle okay. Die zweite Kontrolle okay.
Dann gab es die Einfahrtkontrolle. Und dann verschwand der mit meinem Ausweis und kam dann wieder und bat mich, höflichst auszusteigen.
Und dann blieb das Auto stehen. Ich habe das ja mitgekriegt, dass er raus musste. Und alles war still. Und ich dachte, er wird schon wiederkommen. Und in diese Stille kam Hundegebell. Und es kam ein Hund und er sprang auf das Auto. Und wahrscheinlich auf den Kofferraum. Und bellte dann ganz doll. Und dann kamen Männerstimmen. Und von dem Moment an war mir klar, hier ist die Fahrt zu Ende. Kofferraum ging auf und ich lag mit Patricia am Arm, Kopf nach unten oder zur Seite, und es kam der schroffe Befehl, aussteigen. Und ich habe mich halb umgedreht zum Aussteigen und so wie ich das in Erinnerung habe, standen um den Kofferraum verteilt mindestens 3, 4, 5 Leute mit Gewehr oder Maschinenpistole im Anschlag. Und diese Tatsache, den Kofferraum aufzumachen und ich blicke da in Gewehre mit dem Kind im Arm, das ist total unvorstellbar.
Man hat mir gesagt, dass ich festgenommen bin wegen Verstoß gegen das Transitabkommen. So, ja, das war's. Scheiße.
Und alles ausziehen und dann wurde ich durchsucht. Jede Körperöffnung wurde durchsucht. Und es war der Moment, wo für mich erstmal ein neues Leben begonnen hat. Eins, wovon ich noch nie was gehört habe vorher, was ich mir nie in irgendwelchen kühnsten Träumen hätte vorstellen können.
Als die Morgensonne im Osten aufgeht, sitzt Silvia mit ihrer kleinen Tochter in einem fensterlosen Gefangenentransport und wird ins Stasi-Gefängnis nach Schwerin gebracht.
Und dann kam eine andere Frau mit Uniform und die sagte, sie müssen sich jetzt von ihrer Tochter verabschieden. Und ich habe ganz doll geweint. Und Patricia hat in den Arm genommen und sie sagte, Mama, weinst du? Und ich habe sie geküsst und habe ihr gesagt, ach was, ich freue mich, dass du so tapfer bist und gehst jetzt mit der Frau mit. Und daraufhin habe ich mein Kind erstmal ein ganzes Jahr nicht mehr gesehen.
Niemand sagt Silvia, was mit ihrer Tochter passiert. Auch sonst wird ihr alles genommen. Ihre Kleidung, ihre Privatsachen, ihre Identität. Im Stasi-Knast Schwerin wird an diesem Morgen aus Silvia die Strafgefangene Freudenberg.
Und da setzte das Befehlsleben als solches richtig ein. Stehen bleiben, Gesicht zur Wand, gehen Sie. Dann wurde eine Zellentür aufgeschlossen, eintreten und hinter mir wurde zugeschlossen. Und da war ein Raum mit einem Metallbett. Ein Waschbecken, ein in die Wand eingelassener Spiegel. Und ich stand vor diesem Spiegel und dachte, du bist jetzt im Gefängnis. Und ich hatte im Kopf die 5 Jahre. Dann ist Patricia 7 und muss in die Schule. Was machst du? Du versuchst es immer wieder. Das waren meine Gedanken.
Es ist 8 Uhr morgens, als Silvia sich völlig erschöpft von der Flucht auf die Pritsche fallen lässt.
Und ich war hundemüde und bin eingeschlafen. Vielleicht 20 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde. Da flog die Tür auf und ich wurde angebrüllt, sofort aufzustehen. Auf dieses Bett legen gibt es nicht. Und ich kriegte auf diesen Tisch die Hausordnung hingeworfen.
Tagsüber gibt es ein Liegeverbot. Nachts ist die Schlafposition vorgeschrieben. Auf dem Rücken liegen, Hände sichtbar auf die Decke. Wer anders liegt, wird geweckt. Wegen der unzumutbaren Haftbedingungen und der grünen Zellwände wird der Stasi-Knast in Schwerin auch die grüne Hölle genannt. Die Gefangenen werden in totaler Isolation gehalten, einzelhaft, kaum Tageslicht. Nur die grelle Neonröhre an der Decke, die auch nachts leuchtet. Silvia wird terrorisiert mit Schlafentzug und täglichen Dauerverhören.
Und das erzählst du letztendlich zum 100. und aber 1000. Mal, immer wieder untermalt von anderen Fragen. Ich weiß nicht, ich habe von mir aus das Gefühl gehabt, dass ich in diesen Vernehmungen mein Inneres nach außen kehre.
Was Silvia zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, im selben Gefängnis sitzt auch Werner in Untersuchungshaft, nur wenige Zellentrakte von ihr entfernt. Beinahe im Stundentakt werden die beiden von ein und demselben Vernehmer befragt.
Dachte ich mir, naja, dann packst du alles auf den Tisch und was soll's, vielleicht geht's schneller, oder? Nun hast du alles ausgekotzt. Und dann läuft der Typ da so in dem Raum rum, kommt so ran, fasst dir auf die Schulter, sagte, ist ja schön, Schulze. Aber das stimmt nicht. Und da war ich fertig. Meine Geschichte war ja die wahre Geschichte, dass wir uns eben verliebt haben und lieben und deswegen, und die vermuteten ja kommerzielle Fluchthelfer, ne?
Werner wird zu 3 Jahren Haft verurteilt wegen Beihilfe zum ungesetzlichen Grenzübertritt. Silvia bekommt 2,5 Jahre wegen Republikflucht. Werner kommt in die Haftanstalt Berlin-Rummelsburg, Silvia in den Stasi-Knast nach Güstrow. 8 Frauen auf 10 Quadratmetern. Keine Toilette, sondern nur ein Kübel in der Ecke. Jeder muss vor den Augen aller seine Notdurft verrichten. Auch vor denen der Gefängniswärter, die in regelmäßigen Abständen durch den Türspion gucken.
Es ist eine psychische Folter. Du hast nichts Persönliches mehr. Du hast kein Intimleben mehr. Du bist nicht mehr du. Was das Schlimmste an Güstrow war, dass ich wusste, dass Patricia da im Heim ist. Und so wie ich in dieser Haftanstalt da drin war, konnte ich von Weitem ab und zu Kinderstimmen hören. Und vor meinem geistigen Auge habe ich mir eingebildet, das ist eventuell der Garten von dem Kinderheim. Und sie rennt da draußen rum und ich bin hier drin. Und ja, das war die mit einer der härtesten Kraftproben.
Von Güstrow wird Silvia in den Frauenknast nach Berlin-Köpenick verlegt, sitzt in einer Zelle mit Schwerverbrecherinnen und Mörderinnen und muss 8 Stunden täglich Zwangsarbeit leisten. Wäsche waschen für den SED-Staat. Und dann schnappt sie irgendwann hinter Gittern einen Begriff auf. Freikauf. Schon seit 1962 lässt die DDR politische Häftlinge durch die Bundesrepublik freikaufen. Freiheit für 40.000 D-Mark. 40.000 Mark für einen Menschen.
Irgendwann danach hatte ich einen Traum. Und zwar ein ganz besonderer Traum, der völlig bildlich vor mir ablief. Ich werde namentlich aufgerufen, Sachen packen. Und bin dann irgendwie in der U-Bahn und lande in West-Berlin. So war mein Traum.
Silvia ist mittlerweile 8 Monate hinter Gittern. Irgendwann Ende Oktober schlurft sie vom Arbeitsdienst müde zurück in ihre Zelle.
Wir kamen von der Nachtschicht und ich hatte mich hingelegt, gerade eingeschlafen. Und es kommt per Lautsprecher genau dieser Spruch. Strafgefangene, Heunberg, Sachen packen. Ich habe nicht reagiert. Ich habe überhaupt nicht reagiert, bis beim 2. oder 3. Mal mich meine Mithäftlinge oben vom 3. Stock da vom Bett gerüttelt haben. Hörst du das nicht? Du musst raus, kriegst du das nicht mit? Ich habe es nicht mitgekriegt. Und bin dann runter und da standen noch 4 andere. Und es war Geflüster und Gepischbar und wir kommen nach Karl-Marx-Stadt. Wir kommen auf Transport. Es geht jetzt los. Und alle waren aufgeregt. Und ich wollte und ich konnte das nicht glauben.
Karl-Marx-Stadt. Alle 2 Wochen fährt von hier ein Bus in Richtung Westen. Fast 34.000 Menschen kauft die Bundesrepublik bis 1989 frei. Silvia ist eine davon. Zusammen mit 60 anderen Häftlingen steigt sie in den Bus, der sie in die Freiheit bringt.
Es war dann schon später Nachmittag und die Sonne stand am Himmel, so langsam auch schon zum Untergehen. Und es war ein unbeschreibliches Hochgefühl. Wir fahren Richtung Westen der untergehenden Sonne entgegen. keiner konnte das eigentlich richtig glauben. Und an der Grenze sind wir angekommen, als es schon dunkel war. Und auf der anderen Seite erstmal eine ganz herzliche Willkommensbegrüßung. Ja, es war ein Schrei, es war ein Jubel. Dieser Jubel, das war dann die Erlösung. Es war dann wirklich, ja, wir haben es geschafft.
Im Notaufnahmelager Gießen bekommt Silvia einen Schluck Tee mit einem Schuss Rum und ist sofort beschwipst. Vom Alkohol, vom Rausch der Freiheit, ein Gefühl, das so krass ist nach 8 Monaten Gefängnis.
Das Spannendste und Einschneidendste war, dass jeder einen Schlüssel bekam. Und ein Zimmer. Und wie aus dem Nichts standst du davor und du warst nicht mehr in der Lage, den Schlüssel zu nehmen, die Tür aufzuschließen. Das war dir so entfallen, das ist so ungewohnt geworden. Ein völlig ungestörtes Schlafen, ohne Lampen an, ohne geblendet zu werden, ohne angebrüllt zu werden.
Vom Notaufnahmelager geht Silvia nach West-Berlin und kommt dort erstmal bei Werners Eltern unter. Wenige Wochen später wird auch Werner freigekauft.
Wir wurden empfangen von einem Vertreter vom Rechtsanwalt Vogel mit einem goldfarbenen, dicken Mercedes. Der fuhr dann mit überhöhter Geschwindigkeit durch Berlin-Ost zur Invalidenstraße. Das Auto war dort scheinbar bekannt. Die Schlagbäume gingen hoch, die Hände an die Mützen und wir fuhren durch. Wir waren einfach wieder zu Hause.
Es ist der 3. Dezember 1974, als sich Werner und Silvia in West-Berlin das erste Mal wieder gegenüberstehen.
Na klar, wir sind mit großen Augen gestanden, so am Abend. Aber so richtig war das noch gar nicht da.
Also ich denke beinahe, dass wir gar nichts gesagt haben. Wir haben uns nur heulend in den Armen gelegen, dass keiner in der Lage war, irgendwas zu sagen. Weil sich wirklich jetzt zu haben, das war in dem Moment noch nicht realisiert.
3 Monate später muss Silvia noch einmal in die DDR zurück. Sie hat ein Schreiben bekommen, darin steht, dass sie Patricia im Kinderheim in Güstrow abholen soll. Es ist mittlerweile 1 Jahr her, dass sie ihre Tochter das letzte Mal gesehen hat.
Wurde Patricia dann hinten über dem Hof von jemandem rausgeführt und das Wiedersehen von ihrer Seite war ziemlich verhalten. Sie war inzwischen 3 Jahre alt, 3,5. Wir sind ins Auto, wir sind in die Stadt gefahren, waren essen und ein bisschen bummeln und haben das erstmal ein bisschen anwärmen lassen.
Am 7. März 1975, genau 1 Jahr nach ihrer Flucht, heiraten Werner und Silvia am Standesamt Berlin-Charlottenburg. Und eigentlich könnte jetzt alles gut sein. Ist es aber nicht.
Diese wenigen Monate in ihrer gesamten Komplexität haben so tiefe Spuren hinterlassen, die kann man nicht abschütteln. Was während der Haft passiert, das ist diese Entwürdigung, diese völlige Entmenschlichung. Du verlierst dein eigenes Ich. Und trotz persönlichen Glückes kann man nicht sofort dieses Glück empfinden. Mein Vater hat mir zurückgeschrieben, so nach dem Motto, Zeit heilt alle Wunden. Ich habe damals gesagt, diese Wunde kriegst du nicht geheilt. Und für mich persönlich ist es auch so.
Und 25 Jahre nach dem Mauerfall, da zieht Silvia zusammen mit Werner wieder dahin, wo alles angefangen hat. Nach Bernsdorf in Sachsen. Silvia hat das Haus ihrer Eltern geerbt. Da hinten ist der Wald, wo sie sich früher heimlich treffen mussten, weil Werners rote Ente im Eichenweg nur für Stress gesorgt hat. Und um die Ecke der grüne Wald, die Kneipe, wo Silvia und Werner sich vor über 40 Jahren verliebt haben.
Es ist auch für mich das Gefühl, zurück in die Heimat. Es ist auch aus meinem tiefsten Inneren ein ganz kleiner Schritt der Versöhnung. Aber ich bin von hier nach dem Westen. Und jetzt komme ich her als die vom Westen. Ganz einfach ist es doch nicht.
Nach 2 Tagen, in denen mir Werner und Silvia ihre Geschichte von Mauer und Flucht erzählt haben, mache ich mich wieder auf den Weg Richtung Berlin. Und auf der Rückfahrt kommen mir so Bilder in den Kopf. Ich war 10, als die Mauer gefallen ist, und ich kann mich noch gut erinnern an die Zeit davor. Die Grenzkontrollen, an die Maschinengewehre und Schlagbäume, jedes Mal, wenn wir unsere Verwandten in der DDR besucht haben. Und an den Standardsatz an der Grenze. Können Sie vielleicht mal den Kofferraum aufmachen? Heute rausche ich über die A13 von Bernsdorf nach Berlin und nichts und niemand hält mich auf.
Diese Wunde kriegst du nicht mehr geheilt. Hanna Ender hat Silvia und Werner Schulze getroffen, die bei der Flucht aus der DDR erwischt wurden. 100 hier, D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, 100.